Die Zeichen stehen auf Aufrüstung. Das ist nicht neu in Europa und anderen westlichen Staaten. Jetzt haben sich die NATO-Verteidigungsminister aber auch offiziell auf das größte Aufrüstungsprogramm seit Jahrzehnten geeinigt. Bei ihrem Treffen gestern in Brüssel haben sie vereinbart, welche Fähigkeiten das Militärbündnis in Zukunft vorhalten soll. Die konkreten Pläne sollen allerdings streng geheim bleiben. Aber Bundesverteidigungsminister Pistorius hat unter anderem schon angedeutet, dass die Bundeswehr aus seiner Sicht bis zu 60.000 zusätzliche Soldatinnen und Soldaten brauchen wird. Was bedeutet die Aufrüstung also auch für Deutschland und für Europa? Darüber spreche ich jetzt mit Sarah Nanni. Sie ist sicherheitspolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion. Sie haben selbst als Friedens- und Konfliktforscherin gearbeitet. Ist diese massive Aufrüstung gerade wirklich der einzige Weg, um den Frieden in Europa zu sichern?
Es ist auf jeden Fall ein Teil des Weges, das muss man bitter feststellen. Wenn ein Aggressor sich so verhält, wie Russland das jetzt gerade macht, dann ist man gut beraten, sich darauf vorzubereiten, dass er den Krieg auch auf andere Teile Europas ausweitet.
Sie sind sicherheitspolitische Sprecherin Ihrer Fraktion. Wissen Sie schon, was tatsächlich in diesen Plänen drinsteht?
Ich kann Ihnen natürlich jetzt am Radio auch keine Geheimnisse verraten. Allerdings muss man ja eins wissen. Die NATO hat seit 2020 genau das vorbereitet, was jetzt in Den Haag auch final beschlossen werden soll, nämlich eine Verteidigungsplanung für die Ostflanke. Das ist das erste Mal nach Ende des Kalten Krieges, dass wir wirklich in der NATO wieder bestimmte Räume bestimmten Streitkräften zuordnen werden und sagen, falls es da zu einem Angriff kommt, seid ihr zuständig, das abzuwehren. Und dass das mit höheren Kosten einhergeht, das kann man wissen. 22 in Madrid hat die politische Ebene der NATO der militärischen Ebene den Auftrag gegeben, macht bitte diese Planung. Das haben die jetzt umgesetzt. Seit ungefähr einem Jahr ist es mehr oder weniger fertig. Und jetzt kommen die offiziellen Beschlüsse.
Und die offiziellen Beschlüsse bedeuten auch, dass Boris Pistorius als Bundesverteidigungsminister andeutet, dass für diese Vergrößerung der Bundeswehr möglicherweise eine Wehrpflicht nötig wäre. Die Grünen fordern schon lange einen sogenannten Freiheitsdienst für alle. Gehen Sie auch davon aus, dass so eine Dienstpflicht, wie auch immer sie gestaltet ist, mittelfristig kommen wird?
Zunächst muss ich Sie korrigieren. Die Grünen fordern nicht einen Freiheitsdienst für alle. Das war ein Debattenvorschlag aus Bayern, den Sie da zitieren. Fair enough. Wir haben in der Bundestagsfraktion bisher immer auf die Freiwilligkeit bezogen. Und ich kann Ihnen auch genau sagen, warum. Wenn Sie einen ganzen Jahrgang in die Wehrpflicht schicken, dann sabotieren Sie eigentlich das Rekrutierungssystem der Bundeswehr. Das wird dann davon völlig absorbiert. Ob dann nachher größere Zahlen bei rumkommen, wäre absolut offen. Hm. Und ich glaube, das ist aus verschiedenen Gründen der falsche Weg.
Ich wüsste aber gerne, ob Sie davon ausgehen, dass wir so eine Dienstpflicht an irgendeinem Punkt bekommen werden.
Das hängt ja von den politischen Mehrheiten ab, die es dafür braucht oder nicht. Und ich habe erfreut zur Kenntnis genommen, dass sich jetzt zunächst auch der Teil der SPD durchgesetzt hat, der sagt, so eine Verpflichtung können wir uns nicht vorstellen aus verschiedenen Gründen. Die Hausaufgaben liegen jetzt im Verteidigungsministerium. Wie schafft man es, den freiwilligen Wehrdienst, den es ja schon gibt, so auszubauen und die Plätze auch so ansteigen zu lassen, dass es einen Mehrwert hat, auch für die Rekrutierung, aber vor allem auch für den Aufbau der Reserve.
Wie würden Sie es machen?
Ich glaube, das, was wir jetzt gerade erleben, kann so nicht weitergehen. Wir haben einen großen Teil der Wehrdienstleistenden, die freiwillig Wehrdienstleistenden, die sich in Verantwortung fühlen, die gute Aufgaben bekommen, auch nach der Grundausbildung gut einbezogen werden. Aber wir haben eben auch viele junge Menschen, die sich auf Stube langweilen. Und dass die dann nicht bei der Bundeswehr bleiben, das darf niemanden überraschen. Da sind insbesondere die Teilstreitkräfte in der Pflicht, das ernster zu nehmen, diesen Auftrag mit den jungen Menschen auch so zu arbeiten, dass sie bleiben wollen.
Für die Aufrüstung werden die NATO-Staaten im großen Stil auch Waffensysteme kaufen. Das ist zumindest der Plan. Muss denn Europa da weiter in den USA einkaufen oder wäre es besser, wir bauten die vielleicht komplett selbst?
Also es ist ja jetzt schon so, dass niemand alles in den USA einkauft und niemand nichts in den USA einkauft. In Europa, es gibt zwischen den Industrien eine große Abhängigkeit, die übrigens auch gegenseitig ist. Auch die amerikanischen Streitkräfte kommen nicht ohne europäische Komponenten oder ohne europäische Produkte aus. Klar ist aber auch, Die Situation in Washington ist politisch gerade so volatil, dass wir, wenn wir neue Systeme kaufen, Dinge anschaffen wollen, die wir bisher noch nicht hatten, nicht in die USA schauen sollten, sondern schauen sollten, wie wir das aus Europa heraus selbst hinbekommen.
Trotzdem müssen wir ein bisschen in die USA gucken, vor allem wenn es um die Verteidigungsausgaben geht. Da gibt es immer wieder die Forderung, 5% unseres Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung zu stecken oder in verteidigungsrelevante Infrastruktur. Können wir uns das tatsächlich leisten?
Ich glaube, das wäre schon ziemlich an der Grenze dessen, was wir auch finanzstabilitätspolitisch abbilden können. Aber das ist ja nicht die Frage. Diese 5%, die Donald Trump aufgebracht hat, sind für mich eine politische Zahl, die mehr oder weniger aus dem Nichts gegriffen ist. Das, was relevant ist, ist, wie ist die Planung der NATO und was bedeutet das an Aufwuchs? Und dann kann man am Ende auch sagen, diesen Aufwuchs, den wir brauchen, den wollen wir fair verteilen im Bündnis. Und überlegen, was das für jeden Einzelnen bedeutet. Und da landet man ungefähr bei den 3,5%, die Robert Habeck ja auch im Wahlkampf schon formuliert hatte, und nicht bei den 5%, das muss man ganz ehrlich sagen.
Die interessantesten Interviews zu den spannendsten Themen des Tages. Das ist SWR aktuell im Gespräch. Jetzt in der ARD-Audiothek abonnieren.